Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Ende der Franzosenzeit. Für Versmold sind die unmittelbaren Auswirkungen der Stadtrechtsverleihung von 1719 deutlich zu benennen. 1721 zog Daniel Conrad Delius vom elterlichen Hof Behrenkempen in Fahldorf bei Flotow und übernahm 1728 in Versmold das auf Leinen spezialisierte Handlungshaus Sieveking. Die Sievekings zogen nach Hamburg, um dort als Kaufleute und Bürgermeister zu Aushängeschildern der hanseatischen Stadtgesellschaft zu werden. Der Begründer der Versmolder Linie, der Familie Delius, reagierte damit umgehend auf die zwei Jahre zuvor erfolgte Stadtrechtsverleihung. Fortan dominierten die Delius für annähernd 200 Jahre den wirtschaftlichen Leitsektor Leinen, stellten nacheinander mehrere Bürgermeister, 1729 wurde Delius Nachfolger Sievekings, und übten bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges den größten gesellschaftlichen Einfluss in der Kleinstadt aus. 1743 führte eine Verwaltungsreform zu einer dreigliedrigen Stadtspitze, bestehend aus dem Bürgermeister und zwei Senatoren. Die Breite des Einflussspektrums, das die Delius seit ihrer Ansiedlung in Versmold abdeckten, spiegelt sich am eindrucksvollsten in den sieben Berufen des am 7. September 1724 in Versmold geborenen Anton Henrich Delius wider. Als Arzt, Apotheker, Kaufmann, Kirchmeister, Gutsbesitzer, Bürgermeister und Markenteilungskommissar bewies Dr. Med. Delius Geschick, den Einsatz für die öffentlichen Belange erfolgreich mit den eigenen geschäftlichen Interessen zu verknüpfen. Sein berühmtes Pro Memoria, zur Erinnerung, vom 24. Oktober 1764 an den Präsidenten der Kriegs- und Domänenkammer Minden, Karl Friedrich von Dachröden, ein Bündel von Vorschlägen zur Strukturverbesserung des Ortes, zeichnete sich durch eine Kompetenz und Eloquenz aus, wie sie bis dahin in Versmold unbekannt war. Er analysierte darin zunächst den Zustand des selbstgenügsamen Ortes. Versmold ist ein Städtgen, so von dreien Seiten durch das Münstersche und Osnabrücksche Gebiet umgeben ist, und wo es ganz und gar und an allen Arten von guten Professionisten fehlet. Man hat schon verschiedene Versuche gemacht, mehrere und bessere Professionsverwandte hereinzuziehen, allein es ist alles bishero fruchtlos gewesen. Die einzige wahre Ursache dieses Verfalls rühret daher, weil hier teils kein Platz und Raum vorhanden, dergleichen Leute mit einiger Bequemlichkeit unterzubringen, teils aber auch dieser Ort so beschaffen ist, dass ein jeder seinen notdürftigen Unterhalt aus seiner eigenen Haushaltung zu suchen und zu nehmen gezwungen ist, weil hier für Geld keine Lebensmittel zu kaufen stehen. Es legt sich daher ein jeder auf etwas Ackerbau und Viehstand, man begnüget sich mit Spinnen und Weben des sogenannten groben, hempfenden Löwendlinnen, und weil man dabei sein Brot haben kann, so bekümmert man sich um nichts Neues, und die Kinder werden in diesen Begriffen auch erzogen. Obgleich aller Anfang schwer sei, müsse etwas Neues in Angriff genommen werden. Wenn man aber niemalen Hand anlegen will, so wird auch nichts geschehen. Schließlich gelte es, der besonderen Lage in einer Sackgasse Rechnung zu tragen, aus der heraus und in sie hinein man immerhin in eine Richtung komme. Wir liegen hier im Cul de Sac und haben also Gelegenheit, Leute an uns zu ziehen und auch wieder die Waren zu debitieren. Es müssten Möglichkeiten geschaffen werden, die Garne und Stoffe vor Ort bis zum Endprodukt weiter zu verarbeiten, vor allem sei künftig der Umweg des gesponnenen Garns über die nicht-preußischen Warendorfer Bleichen zu vermeiden. Dementsprechend plante Delius die Einrichtung einer Bandfabrik und einer Garnbleiche, für die er das königliche Vorwerk Kaldenhof in Vorschlag brachte. Voraussetzung für den Bau entsprechender Fabrikations- und Wohngebäude sei jedoch, das Gut im Rahmen der allgemeinen Privatisierung der staatlichen Domänen in Erbpacht nehmen zu können, was ihm nach vielem Hin und Her schließlich 1766 gelang, ohne dass aus all den anderen Gewerbeprojekten jemals etwas geworden wäre. Nach einer Phase der Stabilisierung hatte der Siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763 die Entwicklung wieder umgekehrt. Einmal mehr musste der Ort wegen seiner Grenzlage unter kriegsbedingten Belastungen leiden, vor allem 1757 und 1761. Im Jahre 1757 raubten die vom Münsterland her eingedrungenen Franzosen während ihres Versmolder Winterquartiers einen großen Teil der Erntevorräte. Mehr als fraglich scheint die Interpretation, das Kreuz am früheren Kreuzplatz, dem heutigen Dobczyce-Platz, sei über einem Grab eines im Siebenjährigen Krieg gefallenen französischen Soldaten errichtet worden. 1761 drohte Versmold zwischen die Fronten der verbündeten Truppen und der Franzosen zu geraten. Diesmal fügten die befreundeten Truppen dem Ort mehr Schaden zu als die feindlichen. Pastor Löning erinnerte sich an die Not, so uns der plötzliche Besuch der alliierten Völker verursachet hat. Da die Feinde in dieser Gegend überall die Oberhand hatten und das Kielmannsecksche Korps sich retirieren, das heißt zurückziehen musste, kam dasselbe den 22. August um 10 Uhr abends hier an. Die Kavallerie kampierte im Felde und verwüstete viele Früchte. Sie blieben bis den 25. und ihre Unterhaltung kostete diesen Ort wohl an die 2000 Reichstaler. Wenige Wochen später, so Löning, ließ Gott den Feind mit Raub, Erpressung und Entführung zuschlagen, davon uns die Ohren gelten. Die Franzosen erpressten hohe Geldsummen, plünderten viele Häuser, soffen so viel Wein, dass der übrige Schade sich noch an die 1000 Reichstaler erstreckte und entführten schließlich Stadtkämmerer Schlichtebrede und Senator Oldermann, für deren Freilassung sie 20.000 Taler Lösegeld forderten, nach Rheine. Die Folgen für Versmold, dem Städtgen so wegen des starken Leinwandhandels gute Nahrung hat, wie der Kriegsberichterstatter Johann Friedrich Seyfrath bemerkte, waren erheblich. Zwischen 1740 und 1763 ging die Einwohnerzahl in der Stadt Versmold von 798 auf 758 zurück. Selbst der für Versmold typischen und von Delius kritisierten Selbstgenügsamkeit war nach dem Ende des Krieges die Basis entzogen, auch weil der Staat den Ort mit der Tilgung der Kriegsschulden allein ließ. Die Grenzlage Versmolds drohte erneut zur Falle zu werden. Hinzu kamen seit 1749 innere religiöse Unruhen durch eine pietistische Gruppierung um die Versmolder Pastoren Johann Anton Clamor Löning und Wilhelm Erasmus Ebeling, die dem hallischen Pietismus von August Hermann Francke nahestanden. Wegen des Andrangs zu den Gottesdiensten war die Petrikirche zu klein geworden. Auch war sie wegen der herrschenden Enge und des schlechten Raumklimas als Predigermörderin berüchtigt. Mit der Fertigstellung des nördlichen Seitenschiffs nach 14-jähriger Bauzeit im Jahre 1751 hatte die Erweckungsbewegung ein großes Bauprojekt zur Folge. Nun standen 1490 Sitzplätze in der Kirche zur Verfügung. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts kam es in Versmold zu einer wirtschaftlichen Erholung, was sich auch an einem Anstieg der Bevölkerungszahl von 758 im Jahre 1763 auf 1099 im Jahre 1803 in der Stadt ablesen lässt. Das 19. Jahrhundert begann wiederum mit einer unglücklichen Zeit, die von einer weit verbreiteten Armutskriminalität wie Holzdiebstahl oder Einschmuggeln des Rotenfelder Salzes aus dem Fürstbistum Osnabrück über die nahegelegene Grenze und schließlich der französischen Besatzungsherrschaft gekennzeichnet war. Zudem waren die Menschen durch die Französische Revolution und ihre Folgen zutiefst verunsichert. Das Alte war noch nicht überwunden, das Neue aber auch noch nicht erreicht. Das Jahr 1804 hatte in Versmold keinen guten Ausklang, denn am Silvestertag nachmittags gegen 5 Uhr, so berichtet die Stadtchronik, entstand eine sich schnell verbreitende und in ihren Wirkungen sehr bedeutende Feuersbrunst, die 8 südlich der Kirche in einem Halbrund dicht aneinander stehende Häuser einäscherte. Unter den abgebrannten Häusern mit den Hausnummern 1 bis 8 befand sich das Kantorhaus, das Haus des Nachtwächters und Totengräbers König und 5 Häuser des Bürgermeisters Delius. Die abgebrannten Häuser hatten ihren Haupteingang auf dem Kirchhofe. Hinter denselben, wo jetzt die geräumige Münsterstraße ist, war eine enge, winklige Gasse, an der die Miststätten angebracht waren, so dass diese Örtlichkeit hinter den Ställen benannt wurde. Insgesamt 8 Familien wurden durch den Brand obdachlos. Die Familien Delius nahmen sich der Obdachlosen an. Der Hauptgeschädigte Anton Daniel Delius, seit 1798 Bürgermeister, erbaute anstelle seiner 5 verlorenen Häuser 1806 ein massives und sehr repräsentatives Haus im neoklassizistischen Stil, das bis heute im Ort als Mairie bekannt ist. Nach der militärischen Niederlage Preußens in den Schlachten von Jena und Auerstedt begann Ende 1806 eine Phase, die man wegen der Kürze ihrer Dauer für eine Episode halten könnte, die aber wirkungsgeschichtlich in allen Bereichen des Lebens nachhaltige Auswirkungen zeitigte. Mit der Besetzung der westelbischen Teile Preußens durch Frankreich ging innerhalb weniger Jahre eine erhebliche Beeinflussung der politischen Strukturen, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der mentalen Gestimmtheit der Menschen einher. Zwischen Rhein und Elbe entstanden künstliche Staatsgebilde von Napoleons Gnaden. Dazu gehörte das Königreich Westfalen, das der französische Imperator durch seinen Bruder Jérôme von Kassel aus verwalten ließ. Der größte Teil des heutigen Kreisgebiets Gütersloh zählte zu diesem Staat. Die weitere Verwaltungseinteilung erfolgte nach dem Vorbild, das die Französische Revolution hervorgebracht hatte. Versmold gehörte zum Departement der Weser. Ein Präfekt residierte in Osnabrück, ein Unterpräfekt in Bielefeld. Darunter gab es den Kanton Versmold, der aus den beiden Munizipalitäten, also Gemeinden, Versmold und Brockhagen bestand. Das Amt des Maires, des Ortsvorstehers, bekleidete der ehemalige preußische Bürgermeister Anton Daniel Delius. Dieser hatte keinen leichten Stand, denn er galt nun als Repräsentant eines Verwaltungssystems, das eigentlich nur der Steuereintreibung zugunsten der französischen Kriegsmaschinerie diente. Andererseits war es so modern, dass es nach dem Ende der Episode weitgehend intakt blieb. Ohne die imperialen Expansionspläne Napoleons hätte das Experiment der kompletten Modernisierung von Politik und Gesellschaft vielleicht erfolgreich werden können. Die Anordnung der Verlegung von Friedhöfen weg von den Kirchhöfen, die erst 1842 realisiert werden sollte, gehörte etwa dazu. Dies wäre in Versmold überaus nötig gewesen, denn es herrschten wegen chronischer Überbelegung des Begräbnisplatzes südlich der Petrikirche in hygienischer wie ethischer Beziehung katastrophale Zustände. Auch für den Straßenbau zur Anlegung der Hamburg-Weseler Heerstraße unweit Versmolds, der heutigen Bundesstraße 51, waren aus Versmold beträchtliche Hand- und Spanndienste zu leisten. Zudem kamen neue Postverbindungen auf. Hauptort der Post war Osnabrück, von wo aus es zweimal wöchentlich eine Verbindung nach Holland über Lingen an der Ems gab. Letzte Hoffnungen auf eine bessere Zukunft unter der französischen Herrschaft spannten 1811, als die Grenzen wieder neu gezogen wurden. Alles, was nördlich der Linie Wesel-Lübeck lag, wurde dem französischen Kaiserreich direkt zugeschlagen. Auch Versmold gehörte noch knapp dazu, sowie der nördliche Teil des späteren Kreises Halle. Die Hessel wurde die südliche Grenzlinie gegenüber dem Königreich Westfalen. Hatte man zuvor die alten Kirchspielsgrenzen noch geachtet, so wurden sie jetzt unnachsichtig ignoriert. Die neue Grenzziehung machte Halle und Werther zu geteilten Städten. Zum Kanton Versmold im Departement der Oberems mit Sitz in Osnabrück gehörten jetzt die Mairien, also die Bürgermeistereien Versmold, Bockhorst, Hesselteich, Füchtorf und Lahr. Anton Daniel Delius als Mayor dieses ganzen Gebiets hatte nun die prekäre Pflicht, auf Geheiß des Osnabrücker Präfekten und Ritters der französischen Ehrenlegion, Baron Karl Ludwig Keverberg, Männer für ein Militärabenteuer zu rekrutieren, dem man allseits Widerstand entgegenbrachte, dem letztlich gescheiterten Russlandfeldzug von 1812. Von 24 Männern aus dem Kanton Versmold kehrte keiner zurück. Schon zuvor waren, beginnend mit der sogenannten Gobertschen Anleihe 1806, immer wieder außerordentliche Kriegssteuern in Form von hohen Geldleistungen eingefordert worden, die Versmold und Bockhorst zusammen 4.800 Taler kostete. Nach der Völkerschlacht bei Leipzig vom 18. Oktober 1813 drehten sich die Zeiger der Geschichte wieder zurück. Russen verfolgten jetzt ihre einstigen französischen Belagerer und trieben sie gleichsam vor sich her. Auch Kosaken waren darunter, die man, von Hesselteich kommend, als Verkünder der Freiheit lebhaft begrüßte. Die Mairie als französischer Verwaltungssitz bot ihnen naturgemäß ein Angriffsziel. Sie erstürmten das Bürgermeisterhaus und drohten mit seinem Beschuss, falls ihnen nicht die Requisition von Pferdegespannen zugesichert werde. Nach einer Erzählung des späteren Hausbesitzers Anton Heinrich Delius sei in dieser Absicht ein Offizier mit seinem Pferde die Treppe hinauf in den Flur gesprengt, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Noch 50 Jahre später habe man den Hufabdruck auf einer Bodenplatte sehen können. Hausherr Anton Daniel Delius wurde schließlich wieder das, was er bis 1807 war, ein preußischer Bürgermeister, doch die Bezeichnung seines französischen Dienstsitzes blieb auf den heutigen Tag erhalten, die Mairie.